Willkommen bei CT Uplink. Heute reden wir über Erpressungstrojaner. Wir reden über Nikos Heim, das sehr schlau ist vielleicht. Und Keno war auf der GDC. Bis gleich.
CT Uplink.
Hi, CeBIT ist vorbei. Wir sind wieder im Keller. Mein Name ist Fabian Tscherschel. Heute dabei
Jan-Kino Jansen,
Nico Joran
und Dennis Schürmacher.
Und wir fangen direkt mit Dennis an. Dein Thema ist groß auf dem aktuellen Heft drauf, mit einer Knarre, die einem direkt ins Gesicht gehalten wird. Wir reden über Erpressungstrojaner.
Kaufen Sie dieses Heft.
Kaufen Sie dieses Heft.
Leider zu anderen Mitteln greifen.
Ja, das ist im Moment ein Riesenthema. Also ich habe das persönlich gemerkt, als mein Nachbar irgendwie vor einer Woche oder zwei mich fragte, Sie kennen sich doch irgendwie mit Computern aus, wo kriege ich denn Bitcoins her? Und dann habe ich mir gedacht, ja, warum will der
Bitcoins? Wollen Sie Drogen kaufen?
Ja, nee, das habe ich nicht gefragt. Aber es war relativ klar direkt. Ja. Ne? Der liebe Mann hat sich einen Erpressungstrojaner eingefangen, was nicht wirklich schön ist. Ihr habt eine Menge solcher E-Mails in letzter Zeit gekriegt.
Ja, ne? Richtig viel. Also als das Jahr losging, im Januar ging es, also wir haben täglich echt, weiß ich nicht, wie viele Mails bekommen, 10, 20 Mails. Und im Februar gab es dann nochmal einen richtigen Peak, wo dann halt Locky unterwegs war. Und das war echt extrem. Also auch Leseranrufe und Hilferufe, meine Daten wurden verschlüsselt. Und wir haben dann auch mit Antivirenherstellern gesprochen und die haben uns das auch bestätigt. Halt, ne? Kaspersky hat gesagt, dass im Vergleich zu 2015 sind die Infektionen irgendwie fast um Faktor 3 gestiegen. Ne? Und das ist derzeit extrem.
Ja. Was ja irgendwie interessant ist, weil eigentlich sind Verschlüsselungstrojaner an sich ja nicht so neu, oder? Also ich meine, die gibt es ja schon länger.
Die gibt es schon richtig lange. Also den ersten, das wusste ich auch noch gar nicht, den ersten gab es 89 für DOS und der hieß AIDS und der kam auf einer Diskette.
Und wie hat man dann das Geld?
Ja, das ist, du musstest dann, das waren glaube ich umgerechnet 170 Euro, musstest du an ein Postschließfach in Panama überweisen.
Ach, krass. Halt, ne?
Und
das hat dann auch alles ein bisschen länger gedauert.
Ja, ja, klar. Also, ne? Und
einige warten wahrscheinlich heute noch.
Aber sag doch mal, wie fängt man sich denn so ein Trojaner ein? Weil ich mein,
heutzutage meinst du jetzt?
Ja.
Also meistens versuchen die Viecher halt über Mail-Anhänger auf den Rechner zu kommen. Ne? Also da kriegst du dann irgendwie eine Mail zugeschickt vom Autohaus so und so.
Ja, aber das ist dann entweder eine ZIP-Datei oder eine Excel. Wenn da steht Ihre Rechnung, dann klickt man, also das
sollte
mag
man
jetzt arrogant klingen.
Ja, 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 aber das klickt richtig, man nicht klar. Das ist richtig. Das sollte eigentlich eine Binsenweisheit sein, dass man da nicht draufklickt. Ne? Aber es machen anscheinend wirklich noch richtig viele Leute. Ne?
Es haben schon Leute hier in der Redaktion gemacht.
Guck mich nicht an.
Ich will jetzt nicht sagen, ja, ich meine, das passiert. Wenn du eine E-Mail kriegst, die einfach gut genug formuliert ist, also dann.
Ich hatte es tatsächlich mal, es ist halt häufig so formuliert, dass es hinkommen kann, wenn zum Beispiel, wenn du viel bestellst, ne, irgendwelche Sendungen, ihre Sendung ist da liegen geblieben und dies und das. Und
naja gut, aber eine Excel-Datei, also das müssen doch, gibt es E-Mail-Clients, die nicht sagen, das ist hier eine Excel-Datei, willst du die nicht ausführen?
Nee,
also gerade
du wirst schon gewarnt. Also ich meine, genauso ist das halt, manche verbreiten sich ja auch über Makros, ne? In Word-Dateien.
Ja, das war jetzt so die letzte große Masche. Also man
das ist
ja
natürlich
eigentlich
schon eine andere Nummer.
Aber da kriegst du halt auch eine Warnung. Aber dann schreiben die halt in das Word-Dokument irgendwie rein, sie kriegen jetzt hier so eine Warnung, machen sie mal aus, damit sie unsere Rechnung sehen können.
Gut, aber Rechnungen kommen, also die ich kriege, die kommen auch nicht per Doc, sondern die kommen vielleicht, oder gab es auch PDFs?
Nee, da kommen nur Pressemitteilungen. In der Welle gab es, glaube ich, keine PDFs halt. Ne? Also es waren halt größtenteils Doc-Dateien und ja, aber teilweise sind die Mails dann so formuliert und wenn es dann in einer großen Firma ist, also wir hatten zum Beispiel einen Fall, da hat uns ein Autoteileanbieter angeschrieben und der hat von einem direkten Geschäftspartner, von dem die E-Mail-Adresse offensichtlich gekapert wurde, eine Mail bekommen mit korrekter Anrede und vor allem das Wichtigste ist ja auch, dass das im richtig guten Deutsch geschrieben ist. Ne? Also früher hast du sowas gesehen.
Da waren die klicken,
ja, genau, da waren die Formulierungen so krude, da hast du nach den ersten drei Buchstaben schon gemerkt, dass da was nicht stimmen kann. Ne? Mhm. Und der hat halt dann von einem anderen Autohaus mit einer gekaperten E-Mail-Adresse was bekommen. Und das hat dann jemand, eine Sekretärin hat das dann geöffnet halt, ne? Weil das sah so legitim aus. Und die hat sich dann einfach überzeugen lassen durch die Formulierung. Ja, es ist halt dann passiert. Also das ist äußerst perfide mittlerweile. Ne?
Gut, jetzt ist es passiert, was dann?
Ja. Was dann? Also
Bitcoin
das
überweisen.
Richtig. Nee, das natürlich nicht, aber das wäre der allerletzte Ausweg. Aber wenn man sich so ein Vieh eingefangen hat, im schlimmsten Fall kriegst du davon auch gar nichts mit. Ne? Also der, wir haben das mal so ein bisschen analysiert, im Zuge der Titelstory haben wir halt auch verschiedene Rechner infiziert mit Locky und Co. Haben wir natürlich in einer virtuellen Maschine gemacht, ist klar. Ne? Und auf jeden Fall war das da so, dass sich diese Viecher teilweise wirklich in legitime Windows-Prozesse reingeschossen haben und dann im Hintergrund stealth-mäßig gearbeitet haben und dann angefangen haben, alles zu verschlüsseln. Und in der Regel ist unsere Erfahrung und auch von den, vom Leserfeedback, dass du das erst merkst, wenn es zu spät ist. Sprich, wenn die
Wie lange brauchen die denn dafür, die ganze Platte zu
verschlüsseln? Oh, das kannst du so pauschal überhaupt
nicht sagen. Also es dauert schon mehrere Tage lang.
Das zu verschlüsseln?
Ja.
Nee, das geht ganz schnell. Also wir hatten in der VM einen
Test. Also ich dachte, dass das im Hintergrund einfach so vor sich hin, langsam vor sich hin rödelt.
Ja.
Damit man auch also, nicht merkt, dass da auf einmal so viel Prozessorlast ist.
Ja, ja, aber das war also nach unserer Erfahrung, wir hatten dann ein Testsystem aufgesetzt mit, ich weiß nicht, wie viele Gigabyte Testdaten wir da hatten, da ging das ratzfatz. Also da hast du wirklich nichts von mitbekommen und auf einmal lagen überall die Textdateien, Achtung, ihre Daten sind verschlüsselt, ne? Dann war es schon zu spät.
Die nutzen halt, ja wahrscheinlich auch Funktionen, die das Betriebssystem nutzt, wenn es Sachen verschlüsselt. Ne?
Ja, ja,
also ich meine, die Hardware ist ja darauf ausgelegt, dass du jetzt deine ganze Festplatte verschlüsseln kannst. Von daher geht das schon schnell.
Die verschlüsseln die Daten ja, die eigentliche Datenverschlüsselung findet ja mit AES statt. Ne? Und das ist dann natürlich in aktuellen Intel-Prozessoren, da hast du dann irgendwelche Befehlssätze, die das dann auch optimieren und dass es effizient abläuft.
Und die Dateien und haben die dann eine andere Endung oder so? Oder
sind genau.
Die, ah, ja, okay.
Also die haben dann, wenn du zum Beispiel, was weiß ich, Urlaub.jpg und wenn dann TestaScript kommt, hängt ja zum Beispiel hinter das JPEG nochmal .vvv. Daran erkennst du es dann. Ne? Mhm. Das Problem ist, jetzt vor ein paar Tagen kam dann TestaScript Version 4 und das ist jetzt der erste Verschlüsselungstrojaner, der keine weitere Namenserweiterung dranhängt. Ne? Mhm. Und da
das heißt, du merkst erst, wenn du es aufmachen willst,
richtig,
dass es irgendwie was nicht stimmt.
Genau, und das ist dann natürlich für die, da sind die Opfer dann natürlich noch verunsicherter und denken dann, oh Gott, was ist denn hier los? Jetzt sieht ja eigentlich alles ganz normal aus, warum kann ich das jetzt nicht mehr öffnen? So, ne?
Aber das ist doch eine Reaktion darauf, dass viele Leute eben genau danach auch gesucht haben, oder? Also dass die Leute gesagt haben, okay, also alles ist mit VVV, das gebe ich jetzt mal bei Google oder was weiß ich was.
Also bei Locky war es ja so, dass der als Dateierweiterung .locky hinten dran gehängt hat und das war dann auch der erste Erpressungstrojaner, der so hieß wie die Namenserweiterung halt. Ne?
Und das ist natürlich gutes Branding.
Ja, genau. Da haben natürlich
steht jetzt vor Coca-Cola.
Aber System oder Exe, also System, DLLs, Exes oder so werden nicht
verschlüsselt. Nee, die lassen die raus. Also die haben zum Beispiel TestaScript, haben wir rausgefunden, der verschlüsselt 70 Dateiendungen, aber das sind dann neue solche Sachen wie PDF, JPEG. Also
Die Sachen, die man wirklich braucht.
Die wollen halt die persönlichen Daten als Geisel nehmen.
Die haben ja auch ein Interesse daran, dein Betriebssystem am Laufen zu lassen, weil du musst ja irgendwie die Bitcoin
bezahlen. Kannst. Ja, genau.
Krass.
Also ich finde das sehr interessant, wie professionell die geworden sind. Also ich meine, schon allein, also dass sich das so verbreitet, das ist ja eigentlich, weil das Geschäftsmodell so gut ist. Weil du halt mit Bitcoin funktioniert das ja ganz gut und du kriegst Leute relativ gut dazu zu bezahlen. Ne? Ich meine,
es geht ja leider Gottes auch ständig durch die Presse, dass irgendwelche größeren Verwaltungen, Organisationen oder was auch immer auch bezahlen. Ne? Dementsprechend.
Ja. In L.A. war jetzt ein Krankenhaus, das wurde vor ein paar Monaten infiziert und die haben dann gezahlt. Und das war auch nochmal ein gutes Beispiel, dass die Erpresser, die passen die Summen halt auch, sag ich mal, individuell an. Wenn du als Privatnutzer irgendwie betroffen bist, zahlst du in der Regel so einen Bitcoin, das sind so 350 Euro. Und dem Krankenhaus haben sie dann aber, die Bitcoins weiß ich jetzt nicht mehr, aber es waren dann 150.000 Euro, haben sie denen dann
abgeschnitten. Aber Studentenbescheinigung oder ähnliches kannst du nicht hinschicken,
die Ermäßigung weiß ich nicht.
Aber Locky oder beziehungsweise der Trojaner blendet das ja ein. Der Trojaner weiß also schon, ob das jetzt ein Business-PC ist oder ein Privat-PC.
Ich glaube, so dynamisch passen die das gar nicht an.
Ich glaube, das ist bei dem Krankenhaus so gewesen, weil die einfach mehr Rechner hatten.
Kann sein. Ja, das kann sein.
Oder es könnte natürlich auch sein, dass die gezielt infiziert wurden. Also, ist es noch gefährlicher, wenn die eine gezielte Phishing-Attacke gegen deine Firma fahren.
Mhm. Weil du dann ja wirklich eine Mail schreiben kannst, die wirklich, die auch Sinn ergibt.
Die irgendwie von deinem Chef kommt
oder so. Ja, genau.
Also die können die Kampagnen ja auch individualisieren. Das machen sie ja auch. Also zum Beispiel, dann hatten wir auch noch einen, habe ich jetzt leider den Namen vergessen, aber der blendet dann die Erpresserbotschaft ein und da kannst du auch aus 12 verschiedenen Sprachen auswählen, ne, wie, damit man das auch lesen kann. Und dann hatten wir letztens auch noch einen, der aktiviert über ein VB-Skript unter Windows, zapft er die Sprachausgabe-Routine von Windows an.
Oh Gott.
Und der liest dir den Erpresserbrief dann vor. Halt, ne? Ihre Daten wurden verschlüsselt. Und also es ist schon
heftig. Was mache ich denn, um mich zu schützen?
Am besten? keine Dateianhänge öffnen. Erste Priorität. Aber ansonsten ist natürlich klar, also in erster Linie sind ja Windows-Nutzer betroffen. Ne? Da musst du natürlich einen Virenwächter installiert haben. Problem ist, dass die Malware-Entwickler die Dinger so stricken, dass sie die erst raushauen, sage ich mal, wenn sicher ist, dass der Virenwächter nicht anspringt halt. Ne? Und das kann halt in dem Fall auch schon mal 24 Stunden dauern, bis dann Kaspersky und Co. dann die Signatur irgendwie eingepflegt haben. Ne? Also ist ein Virenwächter keine hundertprozentige Sicherheit. Und dann hat zum Beispiel Malwarebytes, die hatten Anti-Ransomware, das war ein Extra-Tool, das macht so Verhaltensanalyse. Das kann dann schon erfolgreich dazwischen funken. Also das muss man sich da nochmal extra installieren. Und in der VM hatten wir das Ding auch laufen. Und das hat bei uns erfolgreich eine Infektion verhindert, also dass er gar nicht verschlüsseln konnte. Und bei Loki hat das Teil erst später reagiert. Also da wurden schon ein paar Dateien verschlüsselt, aber es ist trotzdem angesprungen halt. Ne? Also das ist dann so ein extra Zusatztool nochmal. Und dann kannst du natürlich über die Software Restriction Policies in Windows kannst du zum Beispiel, also ist schon etwas komplexer, da kannst du dann festlegen, okay, ich mache jetzt eine Whitelist und es dürfen nur Anwendungen ausgeführt werden, die in dieser Whitelist sind. Das ist für Privatnutzer eine endlose Frickelei, weil du musst ja natürlich deine ganzen individuellen Anwendungen da einpflegen. In Unternehmen ist es schon ein bisschen anders, weil da hat der Admin dann die Gewalt über die Whitelist und kann dann global fürs Unternehmen das festlegen. Das kann funktionieren und man kann zum Beispiel auch über diesen Weg sagen, zum Beispiel Loki hat sich erst im Temp-Ordner eingenistet und wurde dann von da aus ausgeführt. Ne? Und dann könntest du natürlich global sagen, Windows, du darfst keine Dateien im Temp-Ordner ausführen. Es kann dann aber natürlich Nebenwirkungen haben. Also im schlimmsten Fall, im Test haben wir das natürlich auch alles ausprobiert, und im schlimmsten Fall kannst du dir dann dein Windows zerschießen, weil es ist natürlich klar, dass dann da auch legitime Prozesse daraus gestartet werden und das kann eine Lösung sein, ist aber wirklich extrem viel Frickelei. Und im Endeffekt bist du wirklich nur auf der sicheren Seite, wenn du Backups machst. Ne? Also das ist wirklich die Quintessenz.
Wollte ich gerade sagen, das ist wahrscheinlich, wenn ich mir das so anhöre, weniger stressig.
Ja, richtig.
Man muss aber, glaube ich, aufpassen, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn ich jetzt Backups habe, auf die mein Rechner irgendwie zugreifen kann, weil die auf einem Netzwerklaufwerk sind. Ne?
Mhm. Also die eigentlich alle Verschlüsselungstrojaner, die scannen dann auch alle Netzwerkfreigaben. Ne? Und da, wo du als Nutzer normal mit dem Explorer in die Netzwerkfreigabe reinkommst, kannst du sagen, da kommt der Verschlüsselungstrojaner auch rein.
Also halt, kann der mir auch, wenn ich eigentlich zu Hause irgendwie einen Linux-Rechner habe und habe das Laufwerk eingebunden auf meinem Windows-Rechner, dann verschlüsselt mir der Windows-Trojaner schön mein Linux-Platte.
Das kann im schlimmsten
mit
Fall
Linux auch, das auch passieren. Und es gibt auch sogar schon, habe ich das mir richtig mitbekommen, auch unter OS X Verschlüsselungstrojaner, aber unter Linux noch nicht.
Na doch, also es gab unter Linux jetzt einen, Linux Encoder hieß der. Und lustigerweise ist der unter Mac OS X, der Keyranger, basiert auf dem Linux Encoder, wurde dann aber nur für OS X portiert halt. Ne? Mhm. Aber da haben die, sag ich mal, eklatante Fehler bei der Verschlüsselung gemacht, sodass du den privaten Key relativ einfach rausfinden kannst und dann wieder Zugriff auf die Daten hast.
Typische Linux-Software.
Ja.
Für eklatante Fehler.
Du bist doch der Fanboy.
Ja, man darf doch auch mal.
Okay.
Aber ansonsten, also wir beurteilen jetzt diese OS X Verschlüsselungstrojaner, beurteilen wir mehr als Testballon halt, ne? Dass die einfach mal gucken irgendwie und allein von der Nutzerbasis, ich meine, Windows ist einfach so, das ist am meisten verbreitet und da kannst du am meisten rausholen.
Aber passen die irgendwie die Preise? Die sollten doch eigentlich die Preise erhöhen auf Mac, oder? Ich meine, wenn so ein Mac-User hier Geld hat, für so einen Pencil 100 Euro zu bezahlen, dann sollte ich noch mindestens 3 Bitcoins abknopfen.
Die Apple-Preise, ja.
Ja, so würde ich das machen, oder?
Ja, ja.
Du nicht? Also, ja. Was ich auch noch sehr interessant fand, ihr seid so ein bisschen die Frage angegangen, das fand ich sehr interessant, das ist ja so ein Tabu, ne? Soll man jetzt bezahlen? Ich meine, das BSI in Deutschland sagt, nein, nicht bezahlen, bei der Polizei irgendwie Anzeige erstatten, aber das FBI zum Beispiel hat in den USA gesagt, ja, wenn sie ihre Daten brauchen.
Zahlen, ja.
Also die Verschlüsselung ist auch tatsächlich hart. Also
die ist richtig, richtig hart, ja. Also die nutzen für die Dateiverschlüsselung, nehmen die AES halt, ne? Das geht, sag ich mal, vergleichsweise fix, damit Dateien zu verschlüsseln. Und in der Regel ist es so, dass im Kopf von der Datei liegt dann der Schlüssel, der dann aber mit RSA verschlüsselt ist halt. Mhm. Ne? Und um diesen Schlüssel zu entschlüsseln, brauchst du den privaten Schlüssel, der aber in den Händen der Angreifer ist. Also auf deren Command-and-Control-Server, da kommst du halt nicht ran. Ne? Und du kannst eigentlich sagen, wenn die bei der Verschlüsselung wirklich alles richtig gemacht haben, da kannst du dich dann totrechnen. Also selbst ein super NSA-Mega-Rechner, der würde das nicht.
Aber ich frage mich halt immer, das sind halt Kriminelle, ne? Und ich meine, es ist ja trotzdem nicht sicher, wenn ich denen die Bitcoin schicke, ob sie mir dann wirklich meinen Rechner wieder aufmachen. Richtig. Ne?
Also wir haben da mehrere Leserkontakte gehabt. Einige haben uns zugespielt, die haben bezahlt und haben überhaupt keine Rückmeldung mehr erhalten. Ja. Also da sind die Typen einfach in der Versenkung verschwunden.
Die,
haben
die würde ich aber anzeigen.
Ja, genau. Die haben bestimmt eine Kundenhotline.
Schweine. Apropos Kundenhotline, es gab sogar einen Verschlüsselungstrojaner, der hat einen Live-Chat. Also da kannst du dann direkt aus dem Erpresserbildschirm einen Live-Chat mit dem Typen starten, wenn du Probleme hast bei der Bezahlung. Ne?
Die erklären dir dann, wie man bezahlt.
Ja, das ist also, nicht so einfach. Also,
ist es wirklich nicht. Nee,
das also, stimmt schon. Also, und ist das jetzt auch sowas wie, Sie sind jetzt auf Platz 23, wir sind aber gleich für Sie da?
Ja, wahrscheinlich. Also es ist nicht so einfach, Bitcoin zu kaufen, wenn man denn wirklich bezahlen will. Ne?
Ja. Also wir haben da auch einen Artikel gemacht auf ct.de, wie du Bitcoin über bitcoin.de kaufst und da musst du dich dann erstmal authentifizieren. Also entweder das geht über Sofortüberweisung und da kriegt der Dienstleister von Sofortüberweisung, kriegt ja dann quasi deine ganzen Kontodaten mit. Möchte man ja auch nicht unbedingt.
Aber hier in Hannover gibt es ja jetzt einen Automaten, wo man Geldscheine reintun kann.
Stimmt, ja, und, okay. Wäre dann eine Quelle halt. Ne?
Von Pay.
Aber wie gesagt, es ist nicht klar, dass du dann den Schlüssel kriegst. Ne? Also wir hatten auch einen Fall, der hat dann bezahlt und hat dann auch relativ zügig ein Entschlüsselungstool gekriegt und den privaten Schlüssel. Dann hat er den in das Tool reinkopiert, auf Run geklickt und dann waren seine ganzen Daten wieder da. Ne? Und noch ein anderer Fall, der hat auch das Entschlüsselungstool bekommen. Da war aber ein Fehler in dem Skript bei der Übergabe von einem Laufwerksbuchstaben und dann wurden die ganzen Dateien nämlich gelöscht. Ne? Oh. Und deswegen, also es ist schon, das ist echt, ist kritisch. Ne?
Also besser Backups machen.
Ja, auf jeden Fall.
Die Backups nicht ins Netz hängen.
Ja, und nicht permanent am Rechner angeschlossen.
Ja, und halt auch, also ich habe in dem Zuge auch nochmal geguckt, ich habe halt einen Linux-Server, wo ich meine Backups auch drauf mache und der hat halt einen Cronjob und kopiert das immer rüber und dann kopiert, also ich mache keinen Raid, der kopiert es halt zwischen den Platten. Und da kannst du dir halt auch mit in Fuß schießen, wenn du eine verschlüsselte Platte dann sinkst, ne? Und dir dann deine Backups alle durch verschlüsselte Backups ersetzt.
Ja.
Deswegen, da sollte man halt auch noch ein bisschen vorsichtig sein. Ja, cool. Wer noch mehr über Verschlüsselungstrojaner wissen will, steht hier alles drin. Jetzt reden wir mit Nico. Nico hat sein komplettes Haus ja, Keno, zahlt das mal in die Kamera. Nico hat nämlich...
Keno möchte es nur mal bimmeln lassen.
Hilfreicherweise auch ein Diagramm gemacht.
Also man muss dazu erklär sagen, ich bin ja schon länger dabei, deswegen steht auch noch das noch smartere Heim.
Oh Gott, ist das kompliziert.
Und das ist schon die vereinfachte Version. Nein, also ich bin ja schon eine ganze Zeit bei und es gab im letzten Jahr, wirklich fast vor einem Jahr, schon sozusagen den ersten Teil. Und das ist so der Fortsetzungsroman. Man muss aber das erste nicht gelesen haben. Es geht jetzt eigentlich darum, so nachdem diese ganzen Basisinstallationen durch sind, also diese typische Licht-, Heizungs- und was weiß ich was Geschichte, ging es jetzt eigentlich mehr darum, ein bisschen zu schauen, was kann man eigentlich machen, damit es noch smarter wird. Also wirklich noch so ein paar Sachen, auf die man nicht sofort kommt oder wo man denkt, Mensch, das ist eigentlich eine ganz clevere Geschichte.
Was ist denn da so smart? Was kann das, was mein Haus nicht kann?
Ja, bestimmt schon vorher eine Menge, aber jetzt noch zusätzlich, also ein Fall wäre jetzt so diese Geschichte mit der IP-Kamera. Ich hatte am Anfang, wie viele das auch machen, mir so eine IP-Kamera da installiert im Eingangsbereich und die hat dann beispielsweise erkannt, wenn jemand vorbeigegangen ist, also an Bewegung. Nur das Problem ist halt an der Sache, das machst du in der ersten Woche, guckst du dir das noch an und irgendwann merkst du einfach, das ist totaler Mumpitz. Also du starrst ja nicht ständig auf die da drauf und guckst die Livestreams von deiner Wohnung an, außer du hast jetzt irgendwie Haustiere, beobachtest die oder Ladeninhaber, kann ich mir vorstellen, okay, der guckt mal nach einem Ladendieb oder so, ob er das irgendwie auf den Aufzeichnungen findet. Aber als Privatperson ist das eher ein bisschen blödsinnig, also nach meiner Erfahrung. Und deswegen hatte ich dann zum Beispiel das ersetzt durch eine Kamera von Netatmo, hier die Welcome, mit Gesichtserkennung. Und der Witz dabei ist eben halt, dass das eben nicht nur erkennt, es ist irgendjemand im Haus, es kommt irgendjemand nach Hause, sondern wer nach Hause kommt. Habe ich so ein bisschen halt auch meine Erfahrung, wie gut das funktioniert. Das ist nämlich je nach Person ziemlich unterschiedlich.
Und was passiert? Also dann kann ich zum Beispiel eine Meldung aufs Handy kriegen.
Genau, das war von Anfang an so, dass du dir anzeigen lassen konntest, der und der ist nach Hause gekommen. Das war auch so, dass du Aufzeichnungen von Anfang an machst. Das ist neu, genau. Sie haben jetzt vor einiger
Zeit. Über IFTT oder wie?
Genau, die haben vor einiger Zeit angefangen, eben halt das zu erweitern und haben dann eben angefangen damit, dass du IFTT machen kannst und dann If this then that, genau. IFTTT.
So. Ja, genau.
Und damit Geräte steuern kann. Worum es cool. mir aber geht, und das ist auch ein bisschen breiter beschrieben, ist, dass dieses IFTTT dann ein bisschen beschränkt ist. Ne? Das ist ja normalerweise gedacht dafür eben halt für andere Geräte, die das auch wieder unterstützen. Mhm. Und da hast du jetzt zum Beispiel beschrieben, wie man das in einen Web-Request umwandelt, damit es wirklich mit allen möglichen Arten von Geräten geht. Also zum Beispiel IFTTTT mhm. kann meine Smart-Home-Zentrale gar nicht. Und das mhm. bringt mir dann ja nicht so viel. Und das ist dann da drinnen beschrieben. Mhm. Eine andere Geschichte ist, das wollte ich eigentlich immer mal so ein bisschen ausprobieren, sind diese Bluetooth-Smart-Geschichten. Das kennen wir ja viel von den ganzen Smartwatches und so. Und jetzt gibt es das halt so langsam, kommt das auch ins Smart Home, aber so richtig. Also es gibt diese HomeKit-Geschichte von Apple, aber da bist du natürlich sehr von HomeKit abhängig. Mhm. Und ich habe dann tatsächlich bei so einer Crowdfunding-Geschichte hier so ein, kann Keno vielleicht mal reinhalten, so ein Smart-Button heißen die.
Sieht aus wie ein Drops.
Sieht aus wie ein Drops, kannst auch lutschen.
Kritz.
Okay.
Und
wie ein unscharfer Drops.
Der Witz ist halt an der Sache, dass du das an dein Mobilgerät anschließen kannst. Das habe ich hier jetzt dann zum Beispiel. Jetzt hat Keno schon mal drauf gedrückt und den Witz vorweggenommen. Also es ist
ach, ärgerlich.
Normalerweise hängt dieses Teil hier, dieses Tablet an der Wand und ich kann da halt mein Heim drauf steuern sozusagen.
Oh cool, sehr Enterprise. Darüber.
Sehr Enterprise, genau. Und
kann ich mal was
ich glaube, es ist nichts eingeschlossen. Du kannst, glaube ich, nichts.
Mach mal das Wasser an.
Ja, genau.
Lass mal die Badewanne
ein. Ja, und der Witz ist, du kannst halt zusätzlich jetzt eine kleine App installieren und dann verbindest du das hier mit diesem wunderbaren Teil, das heißt Flick. Und wenn du das machst, kannst du halt einstellen, was passieren soll, wenn du einmal auf diesen Knopf drückst, wenn du zweimal drauf drückst oder Bluetooth. Wenn du länger. Der ist mit Bluetooth Smart, genau. Okay. Und das hatte Kenu ja eben schon mal gemacht. Also wenn du hier einmal drückst, den Gong, kommt der Gong. Das ist natürlich jetzt nur um das zu zeigen, just for fun. Aber auch damit kannst du jetzt Sachen auslösen. Also bei uns ist es jetzt so, wir haben da noch einen anderen von, dass wenn ich jetzt einmal da drauf drücke, dass dann bei uns das Licht angeht, wenn du länger hältst, werden Lichtszenen abgerufen und zweimal, um das Licht auszumachen.
Ja, cool.
Und die Geschichte dabei ist einfach die, meine Frau hat beispielsweise überhaupt keinen Bock, irgendwie eine App zu starten im Smart Home. Na? Und einfach, um zu zeigen, okay, man kann also mit relativ einfachen Mitteln halt auch so vernünftige Knöpfe oder so machen, die jetzt nicht irgendwie total hässlich sind oder total, die du halt auch unauffällig irgendwo hinpacken kannst. Okay. Sprachsteuerung, was du gesagt hast, haben wir auch drin. Also, hast du wirklich, habe ich dir auch schon mal gezeigt, dass du wirklich.
Ja, ich habe dir mal den Auftrag gegeben, Alarmstufe Rot zu machen.
Oder? Genau, ja. Das habe ich dann gemacht.
Also ich meine, du kannst das jetzt Licht rot. Also mit dem Schalter das Licht an- und aus. Das kann ich bei mir halt auch. Ne? Also, klar. Vielleicht hast du noch irgendwie ein, zwei sagen. Beispiele.
Naja, die Idee ist zum Beispiel, um nochmal auf die Gesichtserkennung zurückzukommen, die Idee ist, normalerweise, du würdest jetzt sagen, ich habe beispielsweise eine Steuerung für meine Therme. Die geht irgendwann an, die geht irgendwann aus. Dann weißt du aber auch, man hat mal einen Tag, da arbeitet man zu Hause oder frei oder was weiß ich was. Und dann geht es ja normalerweise los, dass die Leute dann anfangen, okay, jetzt stelle ich das manuell um und jetzt muss ich, ach, jetzt läuft eigentlich das Programm, deswegen ist gerade die Therme ausgegangen und so. Und jetzt ist es einfach so, dass die Kamera ständig sich anschaut, wer ist denn noch im Haus und gleicht das ab mit dem eigentlichen Programm. Ah, das ja, heißt, okay. Der Zeitplan wird überprüft und ist einfach klar, okay, wenn jetzt irgendwie um 10 Uhr da noch jemand durch die Wohnung läuft, dann ist es klar, dass irgendwie der Zeitplan, der sonst um 10.01 Uhr meinetwegen die Therme ausschaltet, nicht funktioniert. So. Und dann wird das halt, um es halt einfach Energiesparen und es halt smarter zu machen und nicht in alles manuell einzugreifen. Mhm. Und diese kleinen Sachen hier, diese klar ist das so, dass man sagt, ja, mein Gott, einen Knopf kann ich auch so das Licht anmachen, das ist klar. Nur du merkst halt sehr schnell, dass man sehr schnell in diesen Bereich kommt, ich habe mir jetzt ein Smart Home aufgebaut, ich habe 1000 Apps, ich habe hier eine super Oberfläche und alles Mögliche. Mhm. Und dann hast du irgendwie Besuch und dann müsstest du eigentlich Lehrgänge geben. Also ja, hör zu, das ist jetzt hier die App und wenn du jetzt das machen willst, dann musst du da drauf drücken und das. Und man lernt dann doch, wenn man sowas betreibt, recht schnell, dass so kleine Sachen dann ziemlich...
Willst du einfach einen Lichtschalter haben?
Genau.
Ja. Wie gut funktioniert denn das? Also wenn du
das
jetzt wenn du dir einen Hut aufsetzt, erkennt die Kamera dich dann noch? Oder geht dann die Therme aus?
Das habe ich tatsächlich ausprobiert und das habe ich ja genauer beschrieben. Also es sind tatsächlich auch noch wirkliche Probleme dabei. Meine Frau wird besser erkannt als ich, zum Beispiel, weil sie keine Brille trägt. Dann haben wir Sachen gehabt mit, steht auch da drin, sehr lustig, mit einer Tätowierung, wo denn das System ausgeflippt ist. Also es gibt noch so wirklich...
Gesichtstätowierung?
Ja, keine Gesichtstätowierung, sondern auf dem Arm eine Tätowierung von Ganesha. Von dem, so, und dann wird das, oder
will,
nee, von Buddha, und dann wird
will
das
als, Buddha erkennen.
Will er Buddha erkennen, sowas.
Buddha ist zu Hause,
genau. Ja. Und das, was ich auch noch habe, ist hier so eine... so eine smarte Anzeige. Das ist auch ganz lustig. Das war so eine Geschichte, wo ich auch so ein Crowdfunding mitgemacht habe, wo es auch darum geht, einfach so kleine Notizen zu
quasi wie der Kühlschrank.
Wie der Kühlschrank.
Also ich könnte dann zum Beispiel, die Kamera steht ja dann am Eingang. Mhm. Ne? Das heißt, sagen wir mal, ich bin irgendwo und höre mit Kopfhörern Musik und ich erschrecke mich immer, sonst wenn meine Freundin nach Hause kommt. Mhm. Dann kann ich das also so machen, dass dann die Kamera die erkennt und auf diesem Display blinkt, blinkt, blinkt es dann.
Genau, genau. Der sagt auch, wenn du reinkommst bei uns schon, hallo Nico oder was weiß ich. Ach, cool. Der Witz ist aber genau umgekehrt für mich. Cool. Für mich war das anderes. Wir haben so einen Alles-Ausschalter. Mhm. Der ist am Ausgang so ein Alles-Ausschalter, der ist super praktisch und zwar...
Notaus.
Was denn?
Notaus.
So Notaus. Ja, nee, der schaltet halt die Therme an und alles, was du an Licht und sowas ausschalten kannst.
Aus,
ja. Aus, was beim Rausgehen. Und der Witz ist jetzt hierbei, dass das Teil steht jetzt am Eingang und wenn du jetzt drückst auf diesem Schalter, dann ist es so, dass der die Anlage überprüft, ob du zum Beispiel irgendwelche Fenster im Winter offen gelassen hast.
Ach,
und
cool.
wenn jetzt noch ein Fenster offen ist, wo du ja dann die ganze Zeit, was weiß ich, deine ganze Wohnung auskühlt oder so, dann gibt der halt ein Signal, der kann auch piepen und zeigt dir halt an, welches Fenster noch auf ist. Oder dass irgendwelche Sachen noch laufen, die er halt nicht regeln kann.
Und über was für ein Protokoll läuft das dann?
Das läuft inzwischen über 6 verschiedene Protokolle. Das Ding hier läuft über WLAN, das meiste, also die Grundgeräte über Z-Wave, das neue hier über Bluetooth, die Lampen über Zigbee, vieles über WLAN mit IP. Was lachst du denn?
Was du sagen willst, ist, wir brauchen einen Standard für den
Kack. Nee, was ich sage...
Gut, dass wir Nico haben, erklärt uns das dann.
Nee, was ich sage ist, dass es leider Gottes so ist, dass ich bis heute keinen Standard gefunden habe, der wirklich alles abdeckt. Und ich glaube, dass man inzwischen besser zu irgendwas greift, das offen ist und sich ein bisschen was holt, was so ein bisschen... selbst programmierbar ist und so ein bisschen Bastelei ist.
Diese Kamera, ne, was kosten die? Die finde ich cool.
Die kostet jetzt, was kostet die? 170? Irgendwie sowas, glaube ich.
Die kann ich auch so machen, dass wenn Leute kommen, die sie nicht, also das ist auch Einbruchsschutz.
Das ja, das ist Einbruchsschutz. Die zeigt dir sowieso an, wenn ein unbekanntes Gesicht gesehen. Also
und auch wenn Bewegungen sind oder so.
Ja, ja, Bewegungen.
Und dann kriege ich also eine Meldung auf mein Handy, genau, und sehe dann, kann direkt Gesicht den Livestream gesehen, sehen.
Du kannst den Livestream sehen, die zeigt eine cool. SD-Card hat sie an und jetzt seit neuesten kann sie auch auf dem FTP-Server streamen. Also parallel auf einer SD-Karte, die dran steckt und
FTP-Server. Hast du keine Angst, dass Kollege Eikenberg dir das Smart Home
hackt
und dann...
Das ist immer eine gute Frage. Das ist immer eine super gute Frage. Aber ein
Projekt, ne?
Man darf nicht vergessen, dass die meisten Heimautomationsprotokolle wirklich eher das Problem haben, dass sie nicht weit genug senden. Also du müsstest dich sag ich mal, 80% der Protokolle zu hacken, müsstest du dich wirklich ernsthaft bei uns in den Hausflur stellen.
Hey, aber du hast doch von deinem Tablet aus, hast du doch so einen Generalschlüssel.
Genau, da wird es jetzt interessant. Und das ist auch beschrieben in dem Artikel halt, wo die Probleme liegen, nämlich genau dann. Ich kann bei meinem tatsächlich diese Geschichte auch ausschalten. Also ich kann sagen, okay, ich mache das nicht, ich will, dass das auch funktioniert ohne Internet. Aber wir haben zum Beispiel viele kommerzielle Anlagen inzwischen, die, wie du völlig richtig sagst, die irgendwelche Ports öffnen, die irgendwie nach außen kommunizieren und wo dann auch dummerweise das immer die identischen gleichen Ports sind. Das heißt, ich kann das auch wunderbar dann vielleicht sniffen oder was. Mhm. Also es ist tatsächlich ein großes Thema, völlig richtig, da dann halt für zu sorgen, dass eben die Leitung da ins Haus A meiner Meinung nach sehr beschränkt ist. Also man sollte nichts machen, wo ich jetzt sage, okay, ich kann irgendwie alles fernsteuern. Mhm. Und zweitens, dass man natürlich alles so gut es geht absichert. Also man kann viele Sachen viel besser absichern, als man glaubt. Aber es wird halt häufig nur so die Standardgeschichte gemacht. Hier mal, was hatten wir ja letztens erst mit dieser Aldi-IP-Kamera? Das war ja das schlimmste Beispiel. Ne?
Ja, Standardpasswort.
Standardpasswort. Und so. Das darfst du halt definitiv nicht machen. Ja, das ist aber auch angesprochen.
Ja, sehr cool. Ich weiß ja, also meine Wohnung ist ja persönlich viel zu klein. Es lohnt sich ja nicht. Also ich kann ja, wenn ich
im Flur stehe. Lichtszenen lohnen sich immer.
Wenn ich im Flur stehe, kann ich alle Fenster sehen. Also weiß ich, ob die offen sind.
Wenn du im Flur stehst, kannst du alle Fenster schließen.
Ja, ja, so schlimm ist es nicht.
Okay.
Aber ja, Lichtszenen lohnen sich immer. Sagst du, okay.
Ich finde Lichtszenen, also ich persönlich bin ich ein großer Fan inzwischen davon geworden, nicht mehr so dieses Standard-Dimmer nur zu machen, sondern wirklich zu sagen, okay, ich kann jetzt verschiedene Lichtszenen machen. Mir persönlich zum Beispiel gefallen ganz andere Lichteinstellungen beim Kino gucken oder beim Kinofilm gucken viel mehr als beim Fernseh gucken generell, wenn ich jetzt irgendwelche Nachrichten schaue und meine Frau hat andere Vorzüge als Vorlieben als ich, wenn es um
gut, aber da braucht man auch Lampen, die
vernetzt sind.
Ja, und vor allem die RGB tauglich sind, oder?
Ja, genau, also das hast du ja inzwischen. Also das Angebot fing ja mit dem Philips.
Habt ihr das?
Nein,
nö, also aber so
es gibt es die Philips mit den Hue, mit den Hue fing das an, aber jetzt gibt es halt um mal mehrere OS-Rahmen und es gibt von etlichen, von Z-Wave und was weiß ich, verschiedene Ansätze da. Also das ist besser
geworden. Ich glaube, das brauche ich. Also ich bin öfter, ich spiele ja Elite, ne, haben wir schon mal öfter drüber geredet hier im Uplink. Und ich fliege dann da im Weltraum rum und manchmal passiert halt nichts, ne? Und dann gehe ich mir halt eine Schnitte machen und dann werde ich von irgendwem angegriffen. Also wenn dann die Lampen rot werden, wenn mein Schiff da angegriffen wird, das wäre super.
Oh, das ist natürlich, ja. Spricht Elite Dangerous und nee, so einen dieser Protokolle?
Ich meine, irgendwie wird das schon gehen.
Ja, okay. Also das wird das nächste Projekt. Ich sehe schon.
Ja, die Beleuchtung finde ich ja, das finde ich cool. Das ist
ja, also es gibt so Sachen, so Beleuchtung oder eben halt so Sicherheitsgeschichten, was weiß ich, wir haben Überlauf, ne, Wasser irgendwie, wenn du eine Waschmaschine hast oder so. Es gibt so ein paar Sachen, die finde ich unabhängig davon, wie weit man das sonst treibt, eigentlich ganz sinnvoll. Ich persönlich habe auch ganz einfach, das war eines der ersten Sachen bei mir, einen Fensterkontakt gemacht im Badezimmer und dazu dann einen Thermostat, einen vernetzten Thermostat an den Heizkörper, weil ich habe wirklich neig dazu, dass wenn ich dann irgendwie aus der Dusche komme, das Fenster aufzumachen, völlig zu vergessen, die Heizung runterzudrehen und dann irgendwie rauszugehen. Mhm. Und dann heizt sie natürlich schön für die Umwelt und das ist ein bisschen bescheuert. Und das ist jetzt nicht mehr. In dem Moment, wo ich das Fenster aufmache, wird halt auch das Thermostat runtergedreht, dreht die Heizung runter.
Nicht schlecht. Ja, ganz cool. Ja, dann gehen wir mal zu dir, Keno. Du warst in San Francisco.
Mit Übergängen hast du es nicht so, ne? Jetzt hättest du gerade mit Elite Dangerous sogar den schönen Übergang machen können.
Ich habe das schon zu lange nicht mehr gemacht. Ich bin total raus, ja. Okay, du warst in San Francisco.
Genau.
Und warst auf der GDC Games Developer Conference.
Ich möchte den Rest der Sendung jetzt mit dieser komplett mit dieser Brille
machen. Sehr schön.
Also. Das ist super. Leider ja, kann und da war irgendwie, ich habe ja gedacht, oh mal coole Indie-Games und so, aber irgendwie war es VR, ne?
Ja, das war ganz krass. Also ich bin da mit dem Kollegen Hartmut Gieselmann hingefahren, der da schon seit 7 Jahren ist bei dieser Game Developer Konferenz in San Francisco und er hat dann im Vorfeld gesagt, Keno, du musst mit, da ist alles Virtual Reality, das schaffe ich gar nicht alles alleine. Aber wir sind beide, glaube ich, erstaunt gewesen, wie krass das gewesen ist. Dass wirklich überall, wo du hingekommen bist, also auch in der, auch wenn du draußen davor standst oder irgendwo beim Essen warst, alle Leute haben über VR geredet. Da taten mir die Leute, die nur normale 2D-Monitorspiele gemacht haben, taten mir fast leid. Die ganze Aufmerksamkeit. Also es war so gewesen, die hatten, also diese Konferenzen haben ja immer so Conference-Tracks sozusagen. Also da sind ja immer ganz viele Veranstaltungen gleichzeitig. Und damit man da ein bisschen den Überblick behält, gab es halt einen Bereich, der war halt gelabelt mit VR-Development oder so. Und die Veranstaltungen, die fanden da in so einem Bereich statt, des Moscone Center da in San Francisco. Genau. Und das war so überfüllt, dass man, auch wenn man eine halbe Stunde vorher angekommen ist, hat man es nicht geschafft. Deswegen haben die ganz hektisch am ersten Tag die ganzen VR-Sachen in eine größere Location umgesetzt, weil es ging gar nicht anders. Weil das war so ein. Und überall hast du VR-Brillen gesehen, du hast überall VR-Demos gekriegt. Also dafür ist VR halt auch genial, für so kurze, fünfminütige Geschichten. Und du hast also ständig so ein Ding aufgehabt und. Ja.
Was gibt's denn jetzt Cooles? Was hast denn du so gesehen?
Ja, also mein persönliches Highlight war tatsächlich die offizielle Vorstellung der PlayStation VR, ehemals Project Morpheus. Es gibt ja drei große VR-Brillen sozusagen. Die Oculus Rift, die HTC Vive, beide für PCs und die PlayStation VR für PlayStation 4. Und wenn ich ganz ehrlich bin, hatte ich die PlayStation VR habe ich nicht so richtig ernst genommen, weil das war halt, PlayStation 4 ist nicht so kraftvoll wie ein echter PC. Habe ich gedacht, ja, ist halt so eine Low-Budget-Geschichte. Ich war aber von der Hardware überrascht, weil die Brille echt gut funktioniert, weil die ist zwar schwer, aber das Gewicht lastet auf dem Hinterkopf und du hast dann vorne so einen Visor sozusagen, den du hin und her schieben kannst. Und das Gewicht ist eben nicht wie hier bei der Vive, das ist halt wie so eine Skibrille, dass das Gewicht wirklich, also das hängt dir hier vom Gesicht runter. Und bei dem anderen Ding da sind hinten sogar extra Gegengewichte dran, die haben sie also extra schwerer gemacht. Und das funktioniert gut und das Display ist gut. Und vor allem, was mich am meisten beeindruckt hat, dass die Spiele halt eine ganz andere Qualität, würde ich nicht sagen, aber die Spiele sahen jetzt schon, obwohl die erst im Oktober rauskommen soll, ganz, ganz toll aus.
Was haben die denn so für Spiele?
Sony hat also wirklich Exklusivtitel, ne, die meisten Sachen. Und einer Der größeren ist Rigs, R-I-G-S. Das ist so ein Mech-Shooter, so ein Sportspiel-slash-Shooter, wo man in so einer Arena in so einem Mech drin sitzt, Multiplayer, und sich gegenseitig abballert.
Was ja schlau ist, weil dann musst du dich nicht bewegen. Ne?
Genau, du
ja
hast so einen Kopf, genau. Aber es ist trotzdem wahnsinnig schnell. Und dir wird aber trotzdem nicht schlecht. Also das ist echt
und jeder gut will ja einen Mac haben.
Aber das, also wir waren ja auf der IFA schon zusammen bei dieser Demonstration. Da ist mir aufgefallen, also scheint ja tatsächlich was zu bringen. Die macht ja irgendwie diese 120 Frames pro Sekunde, wenn ich mich richtig erinnere. Und also da bin ich auch in diesem Projekt Valkyrie oder sowas gewesen.
Eve Valkyrie, dieser Weltraumshooter.
Genau. Und da ist mir aufgefallen, also das ist ja an sich echt schnell und ich habe wirklich eine Menge rumgeguckt und ich bin wirklich ein Mensch, der das wirklich nicht gut ab kann. Also und da hatte ich überhaupt keine Probleme. Also es gibt ja, ich glaube, es gab so ein White Paper, wo das genau erklärt wurde mal von Sony, warum sie diese 120 Frames pro Sekunde machen.
Die anderen Brillen machen ja 90 Hertz.
Genau.
Das ist aber, den Unterschied siehst du nicht. Das ist beides gut. Und Sony macht, also der Witz ist, dass Vive und Oculus in vielen Fällen wirklich 90 Frames berechnen. Also das ist nativ. Und bei der PlayStation ist es so, die können theoretisch auch 120 Hertz, aber das wage ich mal ganz stark zu bezweifeln, dass das mehr als 10% der Titel schaffen, sondern die haben halt die 120 gewählt, weil das einfach eine Verdopplung von 60 ist.
Ja.
Und die meisten Titel rendern die Grafik halt mit 60 Hertz, also die Animation, aber das Head-Tracking wird dann sozusagen auf 120 Hertz skaliert.
Ja.
Das bedeutet, das Wichtigste ist, dass halt das Head-Tracking nie stockt und dass das mega flüssig ist und das schafft es.
Weil dann wird dir direkt schlecht.
Dann wird dir, also das musst du dir vorstellen, dass wenn du hier so durch den Raum guckst, als wenn dann einmal kurz jemand deinen Kopf kurz in eine Schraubpresse macht für eine Sekunde und dann geht's weiter. Da wirst du ja Wahnsinn. Das ist ein ganz unangenehmes Gefühl. Deswegen muss das Head-Tracking smooth sein, aber die Animationen dürfen ruhig mal ruckeln.
Okay.
Also, weil wenn das, wie soll ich sagen, also wenn du jetzt sozusagen so eine Bewegung machst und ich gucke jetzt so und das Head-Tracking läuft weiter smooth durch und du stockst kurz, das ist zwar auch, das merke ich vielleicht gar nicht, ne? Versteht ihr? Also das muss entkoppelt sein.
Worst Case sieht das aus wie bei WoW, wenn einer einen schlechten Ping hat, ne? Also Nico hampelt dann so ein bisschen rum.
Sehr gut, das ist ein gutes Beispiel. Also dass das Rendering zwar flüssig ist, wie in in Multiplayer-Spielen, aber dass die Animationen mal kurz einfrieren, ne? Und das kriegen die, aber bei Sony ist mir das mit den eingefrorenen Animationen auch nicht aufgefallen. Das heißt, das kriegen sie hin.
Aber bei Sony ist es auch noch mal eine externe Box. Also du hast die PlayStation, eine Box und die Brille. Wenn
aber die Box macht, da haben sie noch mal extra darauf hingewiesen, dass es gab diese Gerüchte, dass die Box dann sozusagen das ganze Rendering übernimmt. Ja. Aber die machen nur das Audio und die machen diese 120 Hertz Skalierung. Also so viel Technik steckt da nicht drin.
Okay.
Aber wie gesagt, ganz tolles Spieleraufgebot. Also die hatten da bei dieser Vorstellung, man konnte bestimmt 20 unterschiedliche Sachen ausprobieren. Und die sahen alle richtig polished aus. Also es war alles schon sehr, sehr weit fortgeschritten. Und das war halt alles viel, wie soll ich sagen, die Oculus-Spiele, die hatte ich am Tag vorher alle gespielt. Das komplette Line-Up konnte man auch probespielen. Und die Oculus-Spiele waren sehr konventionell, also auch gut, aber das waren halt Genres und Spiele, die man so schon kannte, bloß auf VR umgesetzt. Und bei Sony gab es da wirklich viele kreative Sachen. Zum Beispiel gab es so ein 3D-Tetris, ich habe jetzt gerade den Namen dummerweise vergessen, wo man halt durch so einen Tunnel durchschwebt und man hat mit dem Kopf sozusagen dieses, also du hast dann so eine Lücke hinten gehabt, also in dem Tunnel, und da musstest du dieses Teil so reinbauen, ganz schnell, und das mit dem Kopf die Position bewegt und bist aber durch so eine futuristische Cyber-Grafik dadurch geballert. Und das hat allein schon deswegen so viel Spaß gemacht, weil die Musik cool war. Und Raz, dieses futuristische LSD.
Das ist so ein Ray-Shooter, ne?
Ja, genau. Den gibt es jetzt auch für PSVR. Den habe ich leider nicht ausprobieren können, weil immer so eine lange Schlange davor war. Aber die es ausprobiert haben, war sensationell. Was gab es noch? Also witzig fand ich auch von Harmonix, die ja so Band, haben die nicht Rockstar, dieses Rockband gemacht?
Bestimmt.
Guitar Hero.
Ich verwechsel die immer. Auf jeden Fall haben die so Musikspiele gemacht. Und die haben jetzt ein richtiges so einen richtigen Kiffer-Titel gemacht, wo der einfach nur daraus besteht, dass Musik visualisiert wird. Du kannst also beliebige Musik anmachen, also anwählen auf deiner Playsee und dann setzt du die Brille auf und dann bist du so am Strand und kannst du am Strand rumgucken an so einem virtuellen und dann die Hügel im Hintergrund sind dann so Waveforms. Also die sind dann Echtzeit an der Musik dran und die Wolken und dann gibt es so, wie heißt das, Polarlicht?
Aurora.
Ja. Aurora Borealis, was auch sich so zu Waveform wandelt und das ist halt so. Und dann habe ich auch gleich gesagt, ja, das gibt ja viele, die gerne bekifft Videospielen, die werden sich dann da freuen. Und dann habe ich gesagt, ja, also das
ist ja San Francisco,
das war,
ja.
Das war so, die Zielgruppe hat man da ganz, ich meine, ist ja auch nicht schlimm. Also wenn jemand Bock hat, da irgendwie.
Dann müssen die aber eigentlich noch so ein Tracking für deinen Joint einbauen, damit du dich nicht verbrennst, weil du den ja nicht siehst.
Ja, das stimmt.
Das ist, stell ich
mir nicht solche vor. Trippy Sachen, das hätte ich Sony gar nicht so richtig zugetraut, aber ich finde die Idee total geil, weil die haben gesagt, es gibt viele Leute, die mögen eigentlich gerne für sich alleine Musik hören, die wollen aber so eine leichte visuelle Stimulierung und dann kriegst du das
halt. Jetzt habe ich mehrfach gehört, Kamera und Move-Controller.
Sehr schlecht. Ja, genau.
Okay.
Das ist das große Problem, also die Brille selber, das Display ist während Vive und Rift ein OLED-Display mit Pentile-Matrix haben, das kennen wir alle von Samsung-Smartphones, die ja nicht gleich große Subpixel haben und auch nicht die gleiche Anzahl. Das sieht ja dann immer so ein bisschen krisselig aus. Und die Sony-Brille hat eine etwas geringere Auflösung von insgesamt 1920x1080, aber die haben RGB-LED, das heißt, die haben nicht diese Pentile, das heißt, die Pixel sehen da man sieht die Pixelstruktur weniger. Das ist also alles gut und auch die Ergonomie. Aber die benutzen die alte PlayStation-Kamera. Mhm. Die ist ja schon, ich weiß gar nicht, wie lange die schon auf dem Markt ist.
Um dich zu tracken.
Um mich zu tracken, genau. Wird auch nicht mitgeliefert.
Die PS4-Kamera.
Ist das die PS4? Genau, glaube, ja, genau.
Die PS4 hat ja bis jetzt irgendwie, die ist rausgekommen und keiner wusste mehr so richtig, was man damit machen soll.
Genau, die ganz am Anfang rausgekommen ist. Und sie benutzen, genau, die braucht man und sie argumentieren damit, dass sie die nicht mitliefern, weil sie sagen, dass viele PlayStation-Benutzer die haben. Das mag auch stimmen. Es gibt auch wohl einen Bundle. Egal, ich habe mir jetzt eine gekauft, weil ich denke, so gebraucht, weil die Preise wahrscheinlich jetzt ansteigen. Ich habe die irgendwie für 35 Euro oder so gekriegt. Das geht. Aber was halt noch viel schlimmer ist eigentlich, dass sie für die Handcontroller kann man einmal das Gamepad benutzen, das normale PS4 Gamepad. DualShock 4 heißt der, glaube ich, ne? Weiß ich jetzt nicht genau. Aber das
mit dem Licht vorne.
Ja, mit dem Licht vorne. Der wird übrigens auch getrackt. Also du hast Spiele, wo du den Controller dann so vor dir
siehst. Das war ja schon bei den 2D-Spielen.
Genau,
das war bei den 2D-Demos, so viele
Spiele gab es. Genau, das ist ganz cool. Du willst in der VR eigentlich deine Hand, deine Hände benutzen. Dafür benutzen sie die Move-Controller. Das
sind diese lustigen Dinger mit dem Golfball oben.
Genau, die sind von der PS3, noch aus der PS3-Ära. Die mögen, wann sind die rausgekommen? 2010?
Das war, wo die dieses Wii-Zeug mitgemacht haben, ne?
Genau. Quasi. Du hast die, glaube ich, oder?
Hattest ich habe irgendwie mal alles davon gehabt. Ich musste das teilweise. Ich habe echt überlegt, wo ich das alles hingesteckt habe, weil bislang sind die Dinger
ja bei der PS4. Oder du kaufst dir dann auch eine. Du hast auch eine PS4, oder?
Ja, ja.
Aber dann willst du die Brille haben. Die ist echt geil.
Okay. Also mein Problem bei Sony kann ich ja ganz generell sagen, ist, dass sie vieles in den vergangenen Jahren immer rausgebracht haben, immer mit einem Wahnsinnshype. Mhm. Das machen wir ja alles super. Das unterstützen wir alles über Jahre. Und dann hast du da irgendwann gestanden und gedacht: Kommt denn jetzt noch mal was? Mhm.
Ja, aber ich glaube, also da sind die Zukunftschancen, aber ich will das noch kurz zu Ende führen. Also diese Move-Controller, die sind halt, also da funktioniert das Tracking, ist halt nicht für VR ausgelegt. Also das einmal zuckelt das total, also wackelt so vor sich hin und du hast halt nur eine Tiefenkamera. Mhm, ja, und wenn du da ein bisschen rauskommst oder auch wenn du, das passiert ja, wenn du irgendwie so solche Bewegungen machst, dass wenn du einen dieser Dinger verdeckst,
ja,
dann bleibt das hängen. Und ich habe das also ständig, also es gab bei dieser Kiffer-Demo gab es auch eine Geschichte, wo man wie bei Tiltbrush im 3D-Raum so malen konnte. Und das waren dann Waveforms zum Teil. Das ist eine coole Idee gewesen, aber du, gerade wenn man Tiltbrush von der HTC Vive im Hinterkopf hat, das blieb immer hängen und dann war der Strich auf einmal so.
Ja, aber du warst ungekifft einfach zu unentspannt.
Ja, wahrscheinlich. Also das ist wirklich muss man ganz deutlich sagen, deutlich schlechter als bei Oculus.
Da
bringt ja auch mal die Touch-Controller raus. Und
da könnten sie ja Hardware nachliefern, ne?
Da müssten sie halt mehrere, ich weiß nicht, du müsstest ja eigentlich eine zweite Tiefenkamera da anschließen.
Und dann hast du wieder das Problem, dass die Spieleentwickler sagen, wir wissen nicht, wer was hat benutzt. Das finde ich
also immer problematisch. Denke auch, dass da muss man sich wahrscheinlich, es gibt ja auch diese Gerüchte, dass es eine PlayStation 4.5 geben wird, wo wahrscheinlich diese Probleme, keine Ahnung. Also ich glaube erstmal nicht, dass sie das verbessern können, aber es ist einfach viel, viel günstiger als die anderen VR-Systeme. Also eine PlayStation 4 kostet 300, gibt es auch schon für 300 eine oder 350?
350, glaube
ich. 350 Euro und das System soll 399 Euro kosten. Da hast du also alles in allem.
Naja, plus Kamera und diese Move-Controller noch, ne? Oder sind die.
Die Move-Controller brauchst du nicht für alle Spiele. Die werden nicht von allen unterstützt. Mhm. Also bei vielen Sachen reicht der Controller.
Trotzdem noch relativ teuer.
Das heißt, du bist aber
Man muss halt den Vergleich sehen.
Du bist aber mit dem VR-Gesamtsystem unter 800 Euro. Das ist letztendlich sogar günstiger als Gear VR, weil da musst du auch das Handy mitrechnen. Mhm. Und die aktuellen Samsung-Geräte, die damit kompatibel sind, kosten auch so um die 600-700 Euro. Oder du bist, sagen wir mal, in der gleichen Preiskategorie und da wird man mit PlayStation VR wirklich viel Spaß haben. Es sollen angeblich laut Sony 260 Studios schon an Spielen arbeiten. Das Anfangs-Line-Up, also die sagen ja immer so ein Launch-Fenster. Die sagen nicht, am Launch-Tag sind die alle erhältlich, sondern so plus 3-4 Monate oder so. Mindestens 60 Titel. Und zumindest die ich gesehen habe, alle echt richtig hochkarätig und ganz toll.
Also Fazit, du glaubst voll an VR immer noch? Jetzt kommen auch die Spiele.
Ich glaube nicht mehr, dass VR wieder verschwinden wird. Also ich glaube nicht, dass es so ein Riesending wird wie die Smartphone-Revolution 2007, das hat ja wirklich die Welt verändert, dass alle Leute nur noch Smartphones benutzen und dass es überall App-Entwicklungsbuden gibt und so. So schnell wird das nicht gehen, aber ich glaube, dass VR für den Rest unseres Lebens da sein wird, also dass immer wieder neue Produkte kommen werden, dass es da immer eine Szene geben wird. Und ich glaube auch, dass die PlayStation VR, das wird erfolgreich, weil die Spiele, also die haben so einen Spaß gemacht schon, allein in der kurzen Zeit. Also ich glaube nicht, dass VR wieder weggehen wird.
In Uplink 80.1 unterhalten wir uns miteinander drüber, wenn wir beide so einen grauen Bart haben. Dann mal gucken. Ja, ich wollte am Ende noch eine Frage beantworten.
Darf ich nochmal, weil viele fragen immer, da will ich nochmal ganz kurz sagen, viele fragen immer, was man sich dann für eine Brille kaufen will. Und ich finde einfach, das ist echt für die Kunden ganz, ganz schwierig, weil die alle ihre Vorteile haben.
Was will ich denn für eine Brille?
Also Vive hat Room Scale, was sensationell ist. Das heißt, man kann sich im ganzen Raum bewegen.
Ja, meine Wohnung ist so klein, haben wir ja vorhin schon.
Und es sind aber direkt die Handtracker schon dabei. Oculus hat die besten Exklusivspiele, die besten Titel und vor allem ist die Brille von der Haptik her und der Qualität ein bisschen besser als Vive. Und PlayStation ist günstig und hat ein tolles, zumindest am Anfang, ein sehr geiles Spiele-Line-Up.
Also will ich alle drei haben.
Das wird die einzige salomonische Lösung.
Bei mir wird das wohl. Also es gibt vor allem das
Witzige. Du bist aber auch nicht normal.
Das Witzige ist, dass es jetzt schon diese Lagerkriege gibt, so wie bei Windows gegen Mac. Also die Leute, wenn man was Positives über die Vive sagt, dann kommen die Oculus-Leute.
Es gibt keine Sache, wo es das nicht gibt.
Glaubst du? Aber wie krass, oder? Die sind noch gar nicht auf dem Markt. Achso, die kommen übrigens jetzt. Also die ganzen Brillen. Oculus, 28. März, HTC Vive, 5. April, PlayStation VR im Oktober.
Mhm. Ja, cool. Ja. Dann
jetzt darfst du deinen Leserbrief durchlesen.
Genau, ich warte, bis du alle drei hast, dann guck ich es mir an.
Ja.
Bei dir.
Mach mal.
Ich wollte eine Frage beantworten. Uns hat Helmut geschrieben. Er fragt uns, erstmal sagt er, das fand ich sehr schön, wir sind die beste Sendung von allen Videoübertragungsmedien, die es gibt. Das ist ein sehr hohes Lob, das fand ich schön. Er fragt uns nach haben wir schon mehrere Fragen zugekriegt, nach diesem tollen Rechner, der hier steht, der irgendwie aussieht wie ein MacBook, aber da ist ein PC-Aufkleber drauf.
Ja.
Das verwirrt Leute.
Wollen wir eine Kamera halten?
Wenn ihr wüsstet, dass auf dem Ding auch noch Linux läuft, dann werdet ihr noch verwirrter. Ich wollte ja eigentlich FreeBSD haben, aber es hat Jomir hier
BOS. Nicht. BOS.
Ja, BOS ist ein bisschen schwer auf der Hardware, aber ja. Genau. Wenn ihr andere Fragen habt zu Sachen, die hier liegen, dann, also wir haben ja auch ein iPad Pro, aber da können wir heute nicht drüber reden, weil der Kollege mir das Passwort nicht gegeben hat.
Wir haben auch eine
und wir das gleiche Problem haben wie das FBI und dann nicht drankommen.
Und jetzt ist kaputt. Jetzt haben wir noch mehr Probleme. Ich wollte jetzt
das iPad zuklappen.
Ja. Okay. Gut, wenn ihr also noch Fragen habt.
Wieso haben wir einen Dymo Label Writer hier stehen?
Ach, jetzt verrat doch nicht, was das ist. Das ist
also Seite. Wirklich, toll. Damit ist das Gewinnspiel für dieses Mal auch
abgeblasen. Weil es schön aussieht. Okay. Weil Leute sich dann fragen, warum haben die da einen Dymo Label Writer stehen? Das sind dann die nächsten Fragen, die wir an uplink@ct.de kriegen.
Oh, echt,
da kann man Musik mitmachen. Schön. Ja gut, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Nächste Woche mit einer frischen CT und
frischen Kollegen.
Ach ja, frohe Ostern. Es ist Ostern.
Frohe
Ostern.
Tschö.
Ciao. Tschö. Malt euch ein Ei.
CT. Uplink.